Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin diesmal nicht allein am Mikrofon und diese Folge ist auch schon vor einiger Zeit aufgezeichnet während der Leipziger Buchmesse. Am Mikrofon neben mir ist Uwe Rennecke und wir lauschen dem leider wieder mit einigen Hintergrundgeräuschen, aber das sind Sie ja gewohnt, das kann mal passieren. Inhaltlich geht es um das Buch Großstadtoasen, das ist meine Romantrilogie. Ja, unter erschwerten Messebedingungen, akustisch sehr schwierig hier auf dem Messegelände in Leipzig, sitzt neben mir Uwe Rennecke. Wir unterhalten uns über meine Romantrilogie Großstadtoasen, Band 3. Und es ist der Teil 2 von 2, wo Uwe Rennecke die 3 Bücher rezensiert hat. Uwe, meine erste Frage. Band 1 der Romantrilogie hat oft einen recht sachlichen Schreibstil. Welche weiteren Stile und Merkmale konnten Sie in Band 1 damals entdecken?
Ja, die Einschübe der anderen Erzähler wirken wie Collagen. Man merkt, hier schreibt plötzlich ein anderer. Das macht das ganze Buch irgendwie lockerer.
Ja, wenn es locker ankommt, dann freut mich das. Sie haben sich antiquarisch dann einige der Märchenbücher besorgt. Konnten Sie anhand der Originale aus den 1980er und 1990er Jahren das eigentlich ein bisschen besser nachvollziehen, was ich da in Band 1 beschrieben habe?
Natürlich, das war der besondere Reiz, gleich im Original zu verfolgen, was da beschrieben wurde. Der Aufwand zum Beispiel bei den Farbverläufen in der jeweiligen Schrift oder die Seiten nun immer in diesen Passepartouts, ob die hätten sein müssen, ist sicherlich eine Geschmacksfrage, aber so blieb man auch optisch in der jeweiligen Geschichte. Im Übrigen hat mich der Hinweis auf einen Autor namens Robert Habeck gleich noch zu dem zweiten greifen lassen. Sie erzählten ja, dass die Folgebände nicht mehr so erfolgreich waren, vielleicht weil strenger ausgewählt wurde. Kann sein. Das habe ich aber nicht festgestellt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich hier nicht vergleichend gelesen habe, beziehungsweise bisher nur einzelne Märchen vollständig gelesen habe. Zu Robert Habeck haben Sie ja vielleicht meinen Blogpost gelesen.
Ja, natürlich. Ich war jetzt vor etwa 6 Wochen bei einer Veranstaltung mit Robert Habeck und da hat er mir die beiden Bücher auch noch signiert und wir haben uns sehr gefreut, uns dann mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Uwe, wie fanden Sie die Handschriften und die Illustrationen in diesen originalen Märchenbüchern und letztlich natürlich auch die Inhalte?
Das ist wirklich kurz zu beantworten, egal welche, alle waren angenehm zu lesen. Auch hier habe ich eher nicht verglichen. Das liegt am Leseverhalten. Ich würde mich auch bei ungewohnten Typensatz oder Schriftart oder Schriftgröße nicht abhalten lassen, wenn mich der Stoff interessiert.
Außer es ist vielleicht ein Taschenbuch mit einer 8-Punkt Schriftgröße und ganz geringem Zeilenabstand. Da würde man sicherlich dran verzweifeln. Uwe, konnten Sie nachvollziehen, warum ich in meiner Romantrilogie Band 1 mit dem Untertitel »Wie ein Buch Leben verändert« die Szene der Kreativen ausführlich beschrieben und begründet habe? Einige aus diesem Kiez oder der Szene Ottensen tauchen ja in den späteren Geschichten auf. Konnten Sie diese dann auch so ein bisschen zuordnen oder erkennen?
Ohne diese Ausführungen wäre wohl nur schwer erkennbar gewesen, was Ihre Intentionen waren. Sie wollten den Grafiker, den Schriftkundigen, den Büchermacher, die Zeit und die beteiligten Leute alle gleichermaßen unterbringen. Was Neues, was Außergewöhnliches zu schaffen. Der Erfolg mit dem ersten kleinen Märchenbuch gibt Ihnen ja recht. Sicher habe ich einige Leute gleich wiedererkannt. Zudem waren die kleinen Bios in den Märchenbüchern sehr aufschlussreich.
Ja, über jeden Autor wurden immer so ein paar Zeilen gezeigt. Und Robert Habeck stellte sich damals vor, ich studiere Literatur und Philosophie und versuche mir mit dem Schreiben mein Studium zu finanzieren. Das war Robert Habeck. Ja, ich als Schreibender musste viele der handelnden Personen anonymisieren und wollte auch dennoch interessante Geschichten erzählen. Wie habe ich das eigentlich bei Band 1 und auch bei den anderen Bänden, wie habe ich das dann später realisiert? Wie haben Sie das als Leser wahrgenommen?
Sorry, dazu fällt mir nur ein, es hat funktioniert. Hinzu kommt, der Leser hier kennt die Menschen ja sowieso nicht. Er liest ein Buch. Dass Sie die Anonymisierung erwähnen, zeigt doch nur, dass Sie die jeweiligen Empfindlichkeiten einzuordnen wussten.
Ja, so ist es. Sonst wäre ich möglicherweise auch verklagt worden. Macht das Ende von Band 1, also dem sachlichen Teil, neugierig auf die beiden anderen Bände meiner Romantrilogie?
Klar, das Büchermachen war ja nun abgeschlossen. Mich interessierte nun mehr das Milieu, die Zeit. Wir wissen zu wenig voneinander. Linke, Grüne, Anarchos in der Bundesrepublik, von denen hatte ich doch gar kein Bild und damals erst recht nicht. Eine Frage zurück, wie war das eigentlich mit solchen fortschrittlichen, teils revolutionären Ideen, gleichzeitig einen Betrieb zu organisieren, der mindestens keine Verluste machen sollte?
Ja, das war nicht so ganz witzig. Manchmal waren meine Mitarbeiter sehr kreativ und auch manchmal die Kunden. Ich habe dennoch versucht, das immer so hinzukriegen, dass wir das demokratisch versucht haben zu lösen. Aber es gab in der Tat manchmal Situationen, wo ich dachte, arbeiten wir hier eigentlich zusammen oder gegeneinander? Das sind aber kleine Geschichten, die hier nicht erzählt werden sollen. Uwe, meine nächste Frage. Ist Band 1 eigentlich überhaupt romanhaft? Und falls ja, in welchen Passagen? Ist eine Dramaturgie zu erkennen, die auf Band 2 und später auf Band 3 hindeutet?
Ich hatte schon das Gefühl, dass die Geschichte weitergehen muss. Aber Sie hatten mir alle drei Bücher in die Hand gedrückt und obwohl der Untertitel Großstadtoasen dabei fiel, war einerseits durch Titel klar, dass es unterschiedliche Oasen sein werden. Mit allen drei Bänden versehen kann ich das also gar nicht so gut beantworten. Auf Band 3 weist eher wenig bis nichts hin. Mich wundert momentan auch, dass der Band 3 nach 2 noch wichtig ist oder sein soll. Die Nachkommen haben dies und das herausgefunden und aus den WG-Bewohnern wurden Bürger. Oder ist einer immer noch oder eine ein verspätetes Blumenkind?
Ja, ein bisschen. Also der eine oder andere ist wirklich bürgerlich ausgestiegen. Andere sind oft sehr, sehr bürgerlich geworden. Band 3 hat natürlich diese psychoanalytische Komponente, die ich erst deswegen später zuführte. Man musste erst mal erkennen, um was es inhaltlich ging und was das für Typen waren. Ja, bei Band 2, der heißt ja Lebe wild und gefährlich, Arthur, der knüpft inhaltlich in Band 1 an. Denn es geht ja auch um das Jahr 1984. Es sind aber rund 20 kürzere Geschichten, die nur teilweise zusammenhängen. Welche Verbindungen konnten Sie eigentlich feststellen?
Zeitspiegel. Ich habe mich köstlich amüsiert über die mühseligen Digitalisierungsversuche zu Zeiten, als 20 Megabyte Festplatten förmlich unerschwinglich gewesen sein müssen. Wir lachen ja auch heute über die Story, als Vaters Computer der zweiten Familie eine 170 Megabyte Festplatte aufwies, was irre Möglichkeiten versprach. Die Chronisten, die sich dann bald den Namen Isokratiker geben, wollen einen Bluesclub gründen. Das ist einer der Handlungsstränge des Buchs.
Ja, meine Frage ist, der überhaupt eigentlich gut erkennbar, der Handlungsstrang, und bis zum Schluss verfolgbar?
Ehrlich, der Bluesclub schien ja schon mit der Pleite zu Beginn in den Hintergrund zu treten. Ich empfand die Themen Druckhandwerk und Datenmaschinen als das Hauptsächliche. Zudem bin ich, was den Musikstil betrifft, wirklich nicht up to date. Fehlten die Konzerthighlights? Weiß nicht.
Ja, auch der Filmclub spielt eine Rolle. Scheint Ihnen diese Rolle wichtiger oder unwichtiger zu sein? Und was sind Ihre eigenen Erfahrungen mit Filmclubs?
Casablanca. Ja, ich kenne die Spiele mit Zitaten aus oft reichlich doofen Kampfkunstfilmen. Nicht zu vergleichen mit Schau mir in die Augen, Kleines. Witzig war das auf jeden Fall. Und wie man Videoabende ohne Videorekorder organisiert hat, auch etwas. Andererseits muss man Casablanca auch gesehen haben. Selbst besuche ich nur gelegentlich Programmkinos. Das letzte Mal war es Natalie Portmans Eine Geschichte von Liebe und Finsternis nach dem autobiografischen Roman von Amos Oz, den ich mal auf einer Leipziger Buchmesse zuhörte.
Ja, die Verknüpfung von Literatur und Film, die ist wirklich spannend. Kommen wir zum Thema Computer und Software im Jahr 1984 in Band 2. An welche Szenen erinnern Sie sich? Welche Assoziationen aus den 80er Jahren hatten Sie?
Letztlich nur wenig. An der Hochschule mussten wir mal ein Programm in Basic schreiben. Ich glaube, es ging um Umrechnung von Dual in Dezimalzahlen oder umgedreht. Aber da ich so ein Ding gar nicht hatte und damals auch wenig Interesse dafür aufwies, war das total nebensächlich. Meinen ersten Rechner bekam ich Anfang 91 von einem Kollegen aus Köln. Ein Schneider Amstrad mit 5,25 Zoll Disketten für 1000 D-Mark. Ob der mich über den Tisch gezogen hat? Jedenfalls verstanden wir, als Windows 95 rauskam, Computer etwas besser. Auf dem Ding lief dann später D-Base, meine ersten Programmierversuche. Da habe ich schon dran denken müssen und mich sehr amüsiert.
Tja, vor allen Dingen die Buchhaltung auf der Basis einer Datenbank zu machen, das war ja eine der netten Geschichten, die natürlich einen realen Bezug aus meinem Leben hatte. Ja, und welche Bezüge aus dem Märchenbuch aus Band 1 haben Sie eigentlich gesehen oder vermutet?
Vor allem, also ganz kurz, Typografie, die Bedeutung von Schrift und von Lesbarkeit. Ja. Der Zusammenhang war eindeutig.
sehr gut erkannt. Das ist eines der zentralen Themen, wie sich auch Laien und Schreibende mit dem Thema Typografie beschäftigen. Uwe, Sie haben oft lachen müssen. Welches sind die Lieblingsstellen in Band 2?
Also Deko ist Oma und die Punks fand ich ulkig. Und dass man 400.000 D-Mark für eine Datenmaschine ausgeben kann zu einer Zeit, da man mit einer Reiseschreibmaschine weit billiger und nicht weniger schnell gewesen sein sollte. Ich habe meine Diplomarbeit auf einer Erika-Reiseschreibmaschine vorgeschrieben. Dann fand ich jemanden mit einer elektronischen. Die gute Frau hat das Ding abgeschrieben und die Möglichkeit, eine Reihe von Zitaten in engeren Abständen zu schreiben, empfand ich als den Gipfel von Layout im Rahmen der Vorgaben.
Ja, für jüngere Leute kaum verständlich, elektrische Schreibmaschine, was ist das? Und wechselnde Schriftarten und Größen nahezu unmöglich. Uwe, was passiert für Sie als Leser beim Kapitel Jahre später?
An der Stelle sehe ich ein paar Schwächen. Die letzten Geschichten hätten wie die davor auch gleich aufgelöst werden können und nicht erst Jahre später, fand ich. Mehr Konzentration auf die Stöberei der Kinder in der Vergangenheit. Wo haben sie gestaunt? Wann schüttelten sie den Kopf? Welche Fragen müssen die Alten plötzlich aushalten oder so?
Ja, wäre möglich gewesen und ich habe gedacht, das überlasse ich dem Leser selbst, zwischen den Zeilen zu lesen. Wir kommen jetzt zu Band 3. Uwe, wie wird eine Dramaturgie in Bezug auf Band 3 der Romantrilogie vorbereitet und welche Fäden erkennen Sie dann eigentlich dort?
Nach Band 2 fand ich, dass Nummer 3 nicht notwendig wäre. Inzwischen habe ich ihn gelesen und der erste Eindruck war, die Protagonisten bekommen ein wenig mehr Gesicht. Plötzlich sind ja auch Porträts da.
Ja, und dann haben Sie noch eine Frage an mich.
Ach ja, warum spielt Weltpolitik so gar keine Rolle? Friedensbewegung, Ostermärsche, Raketenbeschluss, DDR-Besuche, Stadtteilanarchos?
Ja, die Fragen bleiben noch bestehen. Ich wollte nichts Politisches machen, sondern ich wollte die Szene erstmal darstellen. Gut, wir kommen zu Band 3. Arthur ist gefährlich. Warum habe ich als Autor vermutlich das gleiche Jahr 1984 aus einer anderen Perspektive genommen und dargestellt?
Na, ich würde hier mal die These aufstellen, dass Sie erst gegen Ende von Band 2 merkten, dass der nicht reicht. Die Protagonisten waren vielleicht noch nicht rund, außerdem ist zum Beispiel das Dreieck Krieg Theresa Imelda noch nicht ausgeformt. Letztlich haben Sie aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt, das Märchenbuch, die Unternehmungen der Isokratiker und die Isokratiker persönlich. Ehrlich, ich komme erst später dahinter.
Ja, eine große intellektuelle Herausforderung. Das war mir dann auch klar. Band 3 ist auch derjenige, der sich am wenigsten verkauft. Er ist am schwierigsten, aber er wird letztlich am meisten gelobt. Ja, wir haben drei neue Personen in Band 3. Das ist Theresa, Dr. Stein und der Professor. Wer war Ihnen eigentlich sympathisch oder unsympathisch?
Obwohl mich eben diese genannte Dreiecksbeziehung fasziniert oder fasziniert hat, mag ich die Resa überhaupt nicht. Die bildet sich doch ein, dass die vermeintliche Freundschaft durch die teilnehmende Beobachtung gedeiht. Die ist doch, naja,
ein bisschen schräg und ein bisschen merkwürdig. Manche Psychologen sind so.
Andererseits ist genau dies spannend, wie sie versucht, Zusammenhänge zwischen den ihr bekannten Isokratikern herzustellen. Da es ihr erst einmal nicht gelingt, zeigt sich der clandestine Zusammenhalt der Gruppe, wobei die fünf Betroffenen gar nicht wissen, welche Überlegung die Therapeutin anstellt. Dr. Stein wäre ein Arzt für mich, der Professor ist nur Bindeglied für gleich drei Auszubildende.
Ja, der Professor schwebt über allem, er liest ja auch das Manuskript und er hat ja am Schluss nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle, die wir natürlich nicht verraten werden. Wo hat Sie am Buch etwas gelangweilt und wo wurde es vielleicht dann doch etwas spannender?
Gelangweilt hat mich nichts. Zwischendurch dachte ich kurz, komm mal zum Punkt. Aber die nächste Episode ließ das gleich wieder vergessen. Die Spannung entstand dann allerdings nicht im Zustandekommen des Bluesclubs, sondern in den Problemen der Freunde, deren Lösung am Ende an einem Punkt zusammen und nach Eigenerkenntnis auseinanderläuft. Egal, ob es jetzt um Rick und Imelda oder Jimmy und Victor geht oder um den Alkoholkonsum von Yvonne.
Ja, und wenn Sie jetzt beschreiben sollen, den Erzählstil von Band 3 gegenüber 1 und 2?
Band 2 und 3 sind ja ähnlich aufgebaut, während Band 1 sich auf Bücher konzentriert, liegt der Fokus dann weitaus mehr auf den Protagonisten. Den dritten Band fand ich diesbezüglich intensiver.
Ja, der sollte auch am tiefsten gehen. Und die verschiedenen Spuren, die ich da gelegt habe, wie waren die?
Ja, dieser Arthur. Der taucht zwar in Band 2 an der Hauswand auf und beschäftigt nicht nur die Yvonne, die das fotografiert, aber ansonsten bleibt er ja unsichtbar. Ehrlich, der wäre nicht notwendig gewesen als Kitt der Geschichte oder als Faden.
Ja, ich nehme das gerne als Kritik hin. Ich möchte auch ein paar Dinge noch offen lassen. Dann haben wir die psychologische und die psychotherapeutische Komponenten. Wie kamen diese bei Ihnen als Leser an?
Die brachten mich gelegentlich zum Googeln. Wäre das Thema Hochschulstudium bei mir später dran gewesen, dann hätte Psychologie zur Debatte stehen können. Ich fand das sehr interessant, aber manchmal etwas zu ausführlich.
Kommen wir langsam zum Ende und die vielen Hintergrundgeräusche von der Leipziger Messe, die haben Sie jetzt ausgeblendet. Wie sehr haben Sie die Anagramme, also die Buchstabenverdrehungen, wie sehr haben Sie die Anagramme gefesselt? Konnte ich Sie als Leser zu diesen Buchstabenverdrehungen eigentlich ein klein bisschen begeistern, so wie damals bei Walter Moers, bei der Stadt der träumenden Bücher und anderen Titeln?
Ja, Sie brachten mich zumindest zum Blättern. Ich habe auch eine Weile gegrübelt. Eines blieb unverständlich. Auch musste ich erst mal probieren, denn wie Anagramme sahen die nicht gleich aus.
Ja, und beim erneuten Nachdenken und Nachlesen nochmal zu den Anagrammen?
Der Spannungsansatz, der Bogen, der sich da ergibt, das ist schon eine tolle Idee. Aber die ganze Geschichte ist darauf nicht angewiesen. Vielleicht habe ich das auch immer noch nicht ganz verstanden.
Gut, wir verraten nicht den Schluss mit dem Professor, das darf man nicht. Muss man wirklich lesen. Und dennoch, was von dieser Szene am Schluss gefiel Ihnen und was gefiel Ihnen eigentlich weniger? Und letztlich die Frage, funktioniert mein Spannungsbogen Anfang und Ende? Funktioniert der eigentlich bei Ihnen als Leser, als intensiver Leser, als Leser, der auch googelt?
Ja, der Professor blieb irgendwie geheimnisvoll, als ob der aus Theresas Berichten alles herausgelesen hat, was nur der auktionale Erzähler wusste. Am Ende bündelt eine trilaterale Auszubildende. Aber wir erfahren ja sowieso, was mit dem Protagonisten ist, mit oder ohne Professor.
Ja, und ganz am Schluss, da haben wir ja das Thema die seelischen Trümmer, der Epilog. Wie kamen die bei Ihnen an?
Ja, die seelischen Trümmer. Ein paar tragen wir wohl alle mit uns rum. Ich hätte mir einen amüsanten Abschluss gewünscht, einen, in dem, ich sagte es schon, die Kinder, Neffen und so weiter erstaunlich Amüsantes feststellen, die Oldies konfrontieren und alle glücklich sind.
Ja, ein Happy End wäre möglich gewesen, wobei, wenn man ganz genau Band 3 den Anfang liest, das ist ja das Happy End. Also, wenn Sie Band 3, Arthur ist gefährlich, in der Hand haben, dann haben Sie eine Ahnung, wie der Schluss eigentlich ausgeht. Ja, Uwe, danke für Ihre Vorbereitung zu diesen beiden Podcast-Folgen, für das Treffen hier auf der Leipziger Buchmesse. Und Sie werden ja weiterhin auch die Reihe Perlen der Literatur noch rezensieren. Ich habe Ihnen gerade die 5 neuen Titel gezeigt. Welcher der 5 neuen Titel würde Sie am meisten reizen?
Ja, also ich würde gezwungen werden, endlich mal wieder was von Thomas Mann zu lesen. Dass Wilhelm Busch Einzug gehalten hat, es scheint mir ein besonderes Schmankerl zu sein. Das alte Busch-Album, aus dem er mein Opa vorgelesen hat, vor nunmehr schon 55 Jahren, habe ich noch zu Hause. Und bei den anderen werde ich es sehen. De Maupassant ist sicherlich einer, der jetzt dazu führt, wieder mal einer, den ich sonst nicht anfassen würde.
Und dann habe ich mein Ziel erreicht, nämlich europäische Literatur in Form von Perlen Ihnen zu Gemüte zu führen, zum Lesen zu bringen, die Sie vorher nicht in Angriff genommen hätten. Uwe, herzlichen Dank für das Gespräch und auf bald, wenn wir uns wieder treffen zu einem Podcast oder zu einer anderen Gelegenheit. Für Sie als Zuhörer nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie durchgehalten haben, trotz der vielen Hintergrundgeräusche. Und die Romantrilogie Großstadtoasen gibt es eben bei mir zu kaufen, beim Input Verlag. Die Adresse haben Sie. Großstadtoasen heißt die Romantrilogie, Ralf Plenz als Autor. Nochmal herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören an Sie alle.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. An Uwe Rennecke herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Nächste Woche gibt es die Folge 295 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 233. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Ralf Plenz. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.